den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Karl Maria von Webers romantische Oper Oberon ist Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern wohl auch heute noch ein Begriff. Auf den Spielplänen der Opernhäuser sucht man selbige jedoch weitgehend vergebens. Auch schon vor 100 Jahren galt sie wegen vermeintlich kruder Form und Handlung weithin als Machwerk, was Kritiker Erich Urban von der BZ am Mittag beim Wiedersehen anlässlich einer Neueinstudierung an der Berliner Staatsoper indes nicht länger teilen mag. In der sprunghaften Dramaturgie von Webers letzter Oper entdeckte er in seiner Rezension vom 9. Oktober 1922 vielmehr ungeahnte Bezüge in die Moderne. Es liest Paula Loy, und vielleicht hört man ja auch in der einen oder anderen zeitgenössischen Dramaturgiestube zu.
Oberon in der Staatsoper. Neu einstudiert und ausgestattet. Von Dr. Erich Urban. Webers Oberon gilt bekanntlich als die Oper, die durch ihr schlechtes Textbuch das Genie des Komponisten gehindert hat, die Schwingen frei zu regen. Auch die Chroniköre des Programmbuchs und der Blätter der Staatsoper stimmen wieder ein Klagelied an über den unzusammenhängenden Text und die wesenlosen Gestalten, die wie Marionetten von höheren Gewalten am Draht gezogen werden und so weiter. Jetzt benutzt die Staatsoper die 300. Aufführung des Weberschen Werkes, um es neu auszustatten. Und man ist erstaunt, ce pauvre Weber, der todkrank nach London fährt, um für seine Frau und seine unmündigen Kinder eine Gelegenheitsarbeit zu vollenden, hat ja unsere Zeit und ihren Geschmack in wunderbarer Weise vorausgeahnt. Ein Kinostück ist das, wie es die nach Sensation lüsternde Fantasie des modernen Regisseurs nicht trefflicher ersinnen kann. Bild folgt auf Bild. Kaum eins spielt länger als 10 Minuten. Die Schauplätze jagen sich. Märchenland, Franken, Bagdad, Tunis. Zum Schluss wird sogar noch Kaiser Karl der Große im prächtig wallenden rotblonden Vollbart bemüht, um die Hände der Liebenden zusammenzulegen. Sklaven, Henker, Seesturm, Harem bunt durcheinander gewürfelt. Dazu ein halbes Dutzend dreiviertel nackter Bajaderen, die ihre Gefühle auf den Händen und in den Gliedern tragen. Der Kapellmeister Kreisler vom Jahre 1826. Würde Le Pauvre Weber heute leben, er bekäme sicher aus Amerika ein Angebot von $150.000, auf das er prompt zurückkabeln würde. Bedauere sehr, mir zu wenig. Kapellmeister Kreisler. Ja, die Technik der Kreislerbühne müsste angebannt werden, um diese aus lauter rasch vorüberhuschenden Momentbildchen bestehende Folge im Fluge abzuwickeln. Die Staatsoper hat mit viel Eifer, Geschmack und Erfolg gearbeitet. Es ist dem Trio Holi, Aravantinos, Kröller-Hoffmann auch sehr viel Hübsches eingefallen. Zum Beispiel der Akt am Meer, wo aus den Auftritten der Meermädchen und Nickelmännern groteske Wirkungen gezogen sind und der sehr stimmungsvoll in einem duftigen Reigen der Eisen ausklingt. Aber die malersche Bearbeitung allein tut es nicht. Die hat mehr negative Verdienste, indem sie das kostbare Gut der Weberschen Musik unangetastet lässt, den Dialog auf ein Minimum zusammendrängt und den Worten eine aus Weberschen Themen gewonnene Untermalung gibt. Es entstehen, weil man nicht dauernd Zwischenspiele machen kann, Pausen, Lücken, Entrakt, die das zarte Gewebe der Märchenstimmung zerreißen. Auge und Ohr des Zuschauers dürfen gar nicht zur Ruhe kommen. Die Mittel, das Publikum dauernd zu fesseln, sind da. Prachtvolle Dekorationen von Aravantinos, das durchbrochene Gitterwerk eines Frauengemaches, durch das man auf das bizarre Bagdad blickt, fantastische Bauten und Räume, die als dunkle Silhouette gegen einen hellen Himmel gestellt sind, ein expressionistisches Gestade, über dem die Feuerkugel der Sonne glutend aufgeht, sonderbarerweise auch sofort wieder untergeht. Und Leo Blech sitzt am Pult, wodurch die Garantie für künstlerisches Gelingen des Ganzen gegeben ist. Mit der Ouvertüre weckt er einem Sturm des Beifalls. Er fasst sie energischer, schärfer, rhythmisiert und belebter in den Zeitmaßen an als zum Beispiel Weingartner oder Schuch. Doch alles ist so echt musikalisch, sicher und klug gefühlt und dargestellt, dass man seine helle Freude hat. Das lyrische Liebespaar Hörn, Rätsia sind Hubert Hutsch und Vera Schwarz. Das Buffo-Paar Waldemar Henke, Scherasmin und Elfriede, Marher Wagner, Fatime. Letztere stimmlich sehr erfrischend in ihren traurigen und schelmischen Liedlein. Weder der eng geführte, niemals frei und leicht ausstrahlende, oft detonierende Tenor Hutz noch der flackernde Sopran Vera Schwarz können die Webersche Kantilene bewältigen. In dramatischen Szenen haben sie gute Momente. Die Ozeanpartie in der Interpretation der Schwarz ist eine tüchtige Leistung, wenn das gewaltige Stück, eine Vorausfühlung der Nibelungen, auch die Kraft und den Stil der Hochdramatischen verlangt und nicht die Zartheit und Lyrik der Jugendlich-Dramatischen. Der stimmfrische, musikalisch unfehlbare Oberon Robert Philips beweist, dass dem Sänger der Schatz ewiger Jugend verliehen ist, und ein sehr starkes Talent scheint in dem neuen Mezzosopran Emma Bast Puck gewonnen. Der Beifall ist stark. Am freudigsten nach dem drolligen Aufzug der Haremswache und dem Meerakt.
Das war's vom Schwur des Elfenkönigs, der letzten Oper des schwerkranken Karl Maria von Weber. Ein Auftrag aus England, den er annahm, obgleich er ahnte, wie er in einem Brief schrieb: Lieber Freund, ich erwerbe in England ein gut Stück Geld, das bin ich meiner Familie schuldig. Aber ich weiß sehr gut, ich gehe nach London, um da zu sterben. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.